Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts.
Hey und herzlich willkommen. Was heißt es eigentlich, ein Mann zu sein? Männlichkeit ist kein Naturgesetz. Sie wird gelernt, belohnt, verteidigt und viel zu selten in Frage gestellt. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 60. Folge von Mikas Matrix und heute rede ich zur Abwechslung mal mit einem Mann. Worüber? Über Männlichkeit natürlich. Und was gibt es noch in dieser Episode? Eine Geschichte aus der Ukraine, den unerbittlichen Mansplainer, die gute Nachricht und natürlich Silke Burmeisters Kolumne Sexistische Kackscheiße. Los geht's! Wann ist der Mann ein Mann? Wer bekommt Raum? Wer macht? Wer Deutungshoheit? Und was passiert, wenn Männer mal anfangen, ihre eigenen Rollen zu hinterfragen? Um darüber zu reden, habe ich Fikri Anil Altintas eingeladen. Er ist Autor, Hashtag HeForShe-Botschafter von UN Women Deutschland und eine kritische Stimme, die Männer nicht schont, aber ihnen Verantwortung zutraut. Hier geht es um neue Perspektiven auf Männlichkeit. Kommt her und hört zu. Und vor unserem Gespräch liest Anil aus seinem Buch »Im Morgen wächst ein Birnbaum«.
Ein Birnbaum war es, der mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Mein Vater schenkte ihn mir, er stand rechts neben unserem Sommerhaus in der Türkei in unserem Garten. Ein kleiner Baum, den mein Vater am Rande der Landstraße gekauft hatte, er sollte mich ständig daran erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte. Wann immer der Wind gegen seine Blätter fuhr, weckte er in mir eine Sehnsucht, die mich fortan begleiten sollte. Manchmal träumte ich davon, meinen Birnbaum mit nach Deutschland zu nehmen. Zumindest redete ich mir das ein. Wahr ist, ich traute mich nicht, es zu tun. Mein Vater hätte es mir nicht erlaubt und ich wusste sehr wohl, wie ich mich als Sohn zu verhalten hatte. Ich will von Veränderungen erzählen. Von den geteilten, den gemeinsamen und den notwendigen. Von meiner Familie und meiner Kindheit und davon, wie ich jetzt mit 30 als muslimisch-türkischer Mann in Berlin ein anderes Leben jenseits von Klischees führe. Wie ich zu dem Mann wurde, der ich heute bin, mit und durch meinen Vater, wegen und trotz Deutschland, mit und ohne meine Familie, denn lange Zeit war mein Vater meine einzige Richtschnur, mein Vorbild. Lange Zeit hieß Mannsein für mich das, was er mir vorlebte, Ehrlichkeit, Direktheit, vor allem aber keine Schwäche und keine Emotionen zeigen. Dabei hatte ich ihn manchmal dabei ertappt, wie er ein Gespräch plötzlich abbrach und in der Küche verschwand, nicht um etwas zu trinken oder zu essen, sondern um zu weinen. Wollte nicht, dass ich das sah, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Und das hat es, was in mir losgetreten. Ich erkannte, es tut gut, Gefühle zu zeigen und verletzlich zu sein. Genau das macht Männlichkeit für mich erträglicher. Es geht darum, die Kraft zu finden, selbstgebaute Mauern einzureißen oder es zumindest zu versuchen. Davon will ich erzählen, weil viele ein Bild von mir zeichneten, bevor ich selbst einen Stift in der Hand halten konnte, weil ich mehr bin als ihre Projektion. Aber der Weg dorthin, der brauchte Zeit.
Vielen Dank, Anil, für diese Lesung, aber auch, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
Anil, warum hast du diese Stelle aus deinem Buch ausgewählt? Hauptsächlich, weil es um die Beziehung zu deinem Vater geht?
Vor allem tatsächlich. Als Schriftsteller hat man ja immer so ein bisschen dieses Gefühl, man muss gerade am Anfang was vorlesen, was den Sound des Buches auch widerspiegelt.
Ist ja auch richtig.
Es ist auch total, genau, es macht mir auch Spaß und gleichzeitig merke ich aber auch, es werden schon viele Themen aufgegriffen, nämlich die Frage, wie definieren wir eigentlich Männlichkeit, was ist eigentlich damit, was steht damit in Verbindung und gleichzeitig beschreibe ich ja auch schon in Grundzügen so die Frage, wer bin ich und zu wessen Projektion werde ich als türkisch-muslimischer Mann eigentlich, also die Frage nach, was bedeutet Männlichkeit, aber gleichzeitig sind alle Jungs und Männer eigentlich in unserer Gesellschaft in Deutschland gleich. Und diese Fragen sind so die Säulen meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Männlichkeit. Und deshalb habe ich das Thema, diesen Text gelesen und gleichzeitig spiele ich ja da schon auf den Birnbaum an, der dann eine prägende Rolle im Buch spielt.
Und ja auch den Titel deines Buches ausmacht, Im Morgen wächst ein Birnbaum. Das ist ja heute unser gemeinsames Thema. Was ist Männlichkeit? Du engagierst dich ja als Hashtag HeForShe-Botschafter von UN Women. Warum eigentlich?
Ach, das ist immer so eine goldene Frage.
Nö, also, ist eine doofe Frage,
nein,
aber ich
nicht.
Glaube trotzdem, dass es wichtig ist, das zu wissen, weil es sagt ja was über dich, welche Motive bei dir dahinter stecken.
Total. Also
du bist ein Missionar.
Boah, das ist jetzt natürlich, das würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Ich glaube, ich wurde angesprochen, HeForShe Deutschlandbotschafter zu sein. Das Spannende ist, diese HeForShe-Kampagne ist eine Solidaritätskampagne, die es schon seit 10 Jahren oder jetzt mittlerweile 12 Jahren international gibt. Und das Ziel davon ist eigentlich, Männer dazu zu motivieren, sich dem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit anzuschließen. Und ich glaube, in diesem Geist und auch dieser Haltung heraus hat UN Women Deutschland dieses HeForShe Botschafterprogramm ins Leben gerufen, 2020. Und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, der Versuch, Verbündetenschaft auch in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir sind in sehr unterschiedlichen Räumen aktiv. Wir haben das Autorenpaar Herrn Speer, die zum Beispiel sehr viel auch in Unternehmen unterwegs sind. Gerhard Hafner, der auch früher lange Zeit in der Männerarbeit und auch in der Täterarbeit tätig war. Und ich gehe zum Beispiel viel an Schulen. Ich bin auch publizistisch aktiv. Und das Ziel ist immer eine solidarische Haltung einzunehmen.
Also ein Bewusstseinswandel.
Absolut. Und auch vor allem eine Wissensvermittlung und auch zu sagen, es gibt Männer, die sich engagieren, es gibt Männer, denen das wichtig ist, zum Beispiel der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Und für mich ist das eine tolle Möglichkeit, auch die Ziele von Women Deutschland zu unterstützen. Wir sind ja auch in Fachtagungen, wir sind in Austauschen, in Ministerien austauschen. Also wir haben ein sehr großes Portfolio und ich darf quasi mich HeForShe Deutschland Botschafter nennen, weil mir eben Geschlechtergerechtigkeit wichtig ist, auch aus einer männlichen Perspektive, und die will ich nach außen tragen, ja.
Aber es ist ja, kann ich mir vorstellen, auch nicht so einfach, wenn man als Mann, wir reden nachher noch über deine türkischen Wurzeln und was das in dem Zusammenhang bedeutet, aber allein wenn man sich als Mann hinstellt und sagt, ich bin Feminist. Ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn Männer sich als Feministen bezeichnen. Mir ist es eigentlich lieber, wenn sie sagen, ich bin mit Frauen auf Augenhöhe und nicht dominant und so weiter und so weiter.
Und da bin ich voll bei dir. Da bin ich genau bei dir. Ich glaube, ich würde nicht auf eine Bühne gehen und sagen, schaut mal da, ich bin jetzt der Feminist, das würde ich nicht tun. Ich glaube, da gibt es, wie du schon selber sagst, eine Außenwahrnehmung dazu. Ich glaube, mein Verständnis liegt tatsächlich immer daran, wie kann ich solidarisch sein? Und Solidarität beginnt für mich da, wo man einerseits ein Bewusstsein hat, auf Augenhöhe ist und auch sich in einer lernenden Position heraus mit Menschen begegnet und Frauen und begegnet. So meine Freundin zum Beispiel, die unglaublich viel auch emotional und auch wissenstechnisch so in mich investiert hat, mit Freundinnen, die austausche. Ich versuche, ein profeministischer Verbündeter zu sein.
Ich finde es ja gut, verbündet zu sein, aber wirst du dann nicht auch manchmal angefeindet oder zumindestens oder ausgelacht oder nimmt man dich nicht ernst?
Also auch da, ich glaube, es ist für mich ganz wichtig, also ich erfahre natürlich eine Form von digitaler Anfeindung, auch eine Form von Gewalt, aber die ist in keinster Weise damit zu vergleichen, was natürlich viele Frauen im digitalen Raum erfahren, vor allem.
Das heißt auch Gewalt? Du wirst von Männern angemacht?
Also ich erfahre...
Oder schlagen dich Frauen?
Nein. Mir geht es darum, dass zum Beispiel viele Männer, also es sind vor allem Männer, die ein Problem mit mir haben, die mir dann schreiben und sagen, erstens, von dir lasse ich mir sowieso nichts sagen, du bist Muslime, von dir lasse ich mir nichts sagen. Oder Männer, die mir vorwerfen, ich würde Männerhass propagieren. Und dann kriege ich natürlich ab und zu auch mal Mails, ich kriege auch Nachrichten auf Social Media, ich bin diversen Videos von irgendwelchen... Personen, die der deutschen Manosphäre zugeordnet werden können.
Ja, darüber reden wir nachher noch kurz.
Insofern, also da passiert schon was, und ich glaube, das Wichtige ist, dass diese Ambivalenz und dieses Unbehagen als Mann, sich in einem feministischen Kontext zu bewegen, das wird nie aufgelöst. Man wird immer die berechtigte und notwendige Kritik aus einer feministischen Perspektive annehmen müssen. Und gleichzeitig muss man ja einerseits mit den Männern arbeiten und auch den Männern, die eigentlich einen wirklich nicht mögen, auf Augenhöhe begegnen, weil man ja auch...
Du willst sie überzeugen.
Ich will sie ja verändern, genau. Und das ist, da gibt es so einen Mittelweg, auf dem laufe ich, und der wird nie stabil sein, aber das ist das, was, glaube ich, dann auch das, was wir als Reflexion bezeichnen, auch mit sich bringt.
es wird nie einen Punkt geben, wo man sagt, ich habe mich erstens fertig reflektiert und
fertig reflektiert. Das finde ich super.
Ich kann ja gleich noch mal
toller Begriff.
Ein paar Anekdoten erzählen, aber das gehört dazu. Und aber ich habe ein sehr gutes soziales Netz, das mich auffängt. Ich habe mich auch schon oft professionell auch beraten lassen, aber nur um das klarzustellen, das ist keine, also ich kann damit besser umgehen, weil ich trotzdem immer noch als Mann gelesen werde, als Mann begegnet werde, und das nimmt oftmals auch die Schärfe und auch die Drastigkeit der ganzen Gewalt oder auch der Anfeindung total raus. Das ist auf jeden Fall so.
Sag mal, was sagst du denn zum Beispiel Männern, die du kennst und von denen du weißt, naja, bei denen ist es halt, was Gleichberechtigung angeht, sieht nicht so gut aus. Wenn die aber dann trotzdem behaupten, ich bin doch schon so weit und ich bin doch für Gleichberechtigung. Und natürlich finde ich Frauen toll und finde es richtig, wenn wir auf Augenhöhe sind. Was sagst du denen, wenn du weißt, es ist ganz anders?
Das kommt, glaube ich, natürlich immer so ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube, ich hatte ja eben auch kurz gesagt, ich bin ja auch vor Männern in der lernenden Position. Ich glaube, in den Austauschen, die ich sowohl im professionellen Kontext mit Jungs und Männern hatte, als auch im Privaten, merken die relativ schnell, wenn ich mich irgendwie über sie stelle. Das heißt, dieses Augenhöhe-Begegnen ist tatsächlich auch im privaten Kontext so wichtig, weil mir geht es ja in dem Moment tatsächlich gar nicht auf irgendwelche, oder das wird mir immer wieder gespiegelt, auf irgendwelche Diskursbegriffe wie, ist ja, aber du nimmst nicht wahr, wenn Männer diskriminiert werden, und aber es gibt doch schon Gleichberechtigung, was soll das eigentlich? Dann ist es aus einer pädagogischen Haltung für mich dann in dem Moment wichtig, wirklich nachzufragen und zu fragen, woher kommt eigentlich dieser Gedanke? Und dann kommt man relativ schnell auf die Schliche und merkt, in welchen Desinformations- und welchen Bubble-Filterblasen man dann auch hängt. Und aus der pädagogischen Perspektive ist dann weniger wichtig zu sagen, hey, ich habe doch die und die Argumente. Also ne, das da, irgendwann hört das ja auch auf. Das ist mehr so, ich frage mal nach. Und dann kommt man im Gespräch dazu, das ein bisschen aufzuweichen, auch diese Schärfe herauszunehmen.
Also gar nicht mit Gegenargumenten zu arbeiten?
Natürlich, ich habe die Gegenargumente immer parat, aber ich habe gemerkt, dass Gegenargumente in Form von Zahlen, von Argumenten, von wissenschaftlichen Studien nur bedingt helfen. In der pädagogischen Arbeit, die ich tue, ist das immer, da schalten die Leute immer ab, weil sie merken so, das mag ja sein, aber mir geht's ja
Oberlehrer.
Genau, mir geht's ja erstmal darum, wie schaffen wir einen gemeinsamen emotionalen Raum, wie schaffen wir auch eine Beziehungsebene, die es mir ermöglicht, im Gespräch zu bleiben und hartnäckig zu bleiben. Und auch da gleichzeitig immer wieder auch in die Rolle zu kommen, zu sagen, ich weiß auch nicht, ich bin voll am Lernen, ich mache jeden Tag Fehler. Das gehört auch dazu. Und diese Vorstellung gibt's ja dann auch, dass man sagt, ja, das ist absolut gar nicht so. Ich bin immer noch total fest in diesen sexistischen Überzeugungen verankert. Und diese Ehrlichkeit, diese Augenhöhe und auch diese radikale Transparenz, glaube ich, braucht es auch. Aber in den Gesprächen denke ich mir so, wenn ich das identifiziere, da ist irgendein antifeministischer Take oder sowas, dann sage ich so, ey, glaubst du wirklich das? Und dann kommen wir ins Gespräch. Und dann ist, glaube ich, auch meine Aufgabe, dann in diese Gespräche zu tun, weil viele Frauen und viele Flinterpersonen, die machen diese Arbeit ja die ganze Zeit. Die sind ja die ganze Zeit irgendwie am Abarbeiten. Und ich sehe es dann für mich in meinem privaten Kontext, also abgesehen vom professionellen Kontext, ja als auch meine Aufgabe, da ins Gespräch zu kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch so, dass viele meiner männlichen Freunde schon sensibilisierter sind. Also da
wird die sprechen dich gar nicht mehr drauf
genau
an. Die wissen ganz genau, wo du stehst.
Ja, beziehungsweise sie wissen auch ganz genau, womit ich auch noch hadere. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber ich habe jetzt keine Antifeministen und Übersexisten in meinem Freundeskreis.
Das würdest du, glaube ich, auch schlecht aushalten. Aber trotzdem, sag mal, woher nimmst du denn diese Gelassenheit? Weil ich finde es ja toll, ich finde deine Herangehensweise leuchtet mir sofort ein. Ich kriege so etwas in solchen Zusammenhängen nicht hin. Ich werde sofort wütend.
Die Wut begleitet mich tatsächlich auch. Aber ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich super dankbar für das ganze feministische Wissen bin, das ich mir aneignen durfte, beziehungsweise damit arbeiten kann. Gleichzeitig habe ich mir aber auch schon früh überlegt, dass ich das deutlich wichtiger finde, auch außerhalb von Komfortzonen in Gespräch zu gehen. Also ich bin viel im ländlichen Raum, ich bin viel mit Vätern, mit engagierten Eltern auch in Austauschen, in Unternehmen mit Männern, die so leise so ein bisschen in Form von Diversitätsvorstellungen haben, aber So, ich arbeite auch an Theatern und sowas. Also, das sind so viele Leute, die gar nichts mit meiner Filterblase zu tun haben. Und da bin ich darauf angewiesen, meine Sprache zu verändern. Da bin ich darauf angewiesen, auch vielleicht ein bisschen weniger Theorie anzuwenden, sondern mehr in die Beziehungsarbeit zu investieren. Da geht es wirklich nicht darum zu sagen, kennst du das Konzept von hegemonialen Männlichkeiten? Da geht es um die Frage, nee, da geht es wirklich um die Frage, ja, mit welchem Männlichkeitsbild bist du aufgewachsen? Woher kommen vielleicht gewisse Gedanken und wo können wir auch intervenieren im Sinne von, ein Wissen zu vermitteln und gleichzeitig auch einen Möglichkeitsraum zu eröffnen?
Ich meine, im Feminismus geht es ja eigentlich um etwas ganz Ähnliches. Es geht doch nicht darum, dass ich irgendwelche feministischen Theoretikerinnen zitieren kann, sondern die Frage ist, wie lebe ich? Und ist das eben ein selbstbestimmtes weibliches Leben? Und dann muss ich überhaupt nichts theoretisch über Feminismus wissen.
Total, total.
Und sag mal, wenn wir über Männlichkeit reden, worüber genau reden wir dann eigentlich?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich habe mir auf dem Weg hierher in der U-Bahn tatsächlich Gedanken gemacht über diese Frage, weil ich sie jedes Mal anders beantworte. Ich glaube, Männlichkeit ist für mich, wenn wir es aus einer theoretischen Perspektive mal betrachten, erstmal so ein Set an Erwartungshaltung an ein Verhalten, das mit Männern verbunden ist. Und da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen, weil ich merke immer wieder, es wird miteinander verbunden, Mann sein und Männlichkeit als einem dasselbe zu bezeichnen. Das ist es nicht. Männlichkeit ist aber eben auch das, was wir daraus machen. Männlichkeit ist immer auch zum Beispiel Ergebnis, was Paul Scheibelhofer zum Beispiel sagt, Ergebnis sozialer Machtverhältnisse. Also nicht jeder Mann ist gleich. Wir sprechen bei Männlichkeiten immer auch von einer Vorstellung darüber, wie ein echter Mann zu sein hat. Und diese
Aber es gibt ja ganz viele Bilder von Männlichkeit.
Total.
Und es gibt natürlich auch wahnsinnige Hierarchien, was du eben sagtest, unter Männern.
Absolut. Deshalb ist, glaube ich, Männlichkeit ein Begriff, der einer starken Politisierung und Instrumentalisierung unterworfen ist. Und gleichzeitig ist er aber trotzdem ein Möglichkeitsraum. Ich will das kurz erklären. Ich merke immer wieder, dass, und ich bin ja auch auf einer theoretischen Ebene auch dafür, dass wir irgendwann gar nicht mehr über Männlichkeit, Weiblichkeit sprechen, weil das, wir wissen, zu welchem...
Wenn wir so weit sind, dann ist die Welt eine bessere.
Genau. So, das sind erstmal die utopischen Verhältnisse, aber es gibt auch die gegenwärtigen Verhältnisse. Und wir wissen zum Beispiel auch aus der Shell-Jugendstudie, dass für über 70% der Jugendlichen Männlichkeit wichtig ist. Und damit können wir arbeiten. Das heißt, ich nutze Männlichkeit oder ich definiere Männlichkeit als Arbeitsraum, Männlichkeit als einen Ort, in dem es sehr viele Fragen gibt, Männlichkeit als etwas, das nie erreichbar ist, weil die Anforderungen so hoch sind, dass Männer ständig scheitern. Sie werden ständig scheitern. Also ist Männlichkeit immer mit einem Scheitern verbunden, aber es ist erstmal ganz grundsätzlich die Frage, was erwarten wir von einem echten Mann?
Aber wieso scheitern? Weil die Männlichkeitsbilder so hypertrophiert sind, also so übertrieben sind, aber du sagtest ja gerade selbst, sie sind so vielfältig.
Genau, ich glaube, das sind dann nochmal unterschiedliche Dinge, weil an den Punkt zu kommen, zu sagen, Männlichkeiten sind vielfältig und unterschiedlich, damit geht ja auch einher, dass die Anforderungen da unterschiedlich sind, beziehungsweise alle Männer so sein können, wie sie sind. Das würde aber bedeuten, dass es dann keine Hierarchien mehr gibt. Aber wir reden in einer, das, was ich eben mit diesem Begriff hegemoniale Männlichkeit bezeichne, also das, was wir als kulturelle Norm verstehen. Wenn wir zum Beispiel auch nicht nur durch Social Media ständig Männern sagen, das zeigen ja auch Zahlen, sie müssen Geld machen, sie müssen eine Familie haben, sie müssen stark sein, sie müssen handwerken können, sie müssen dominant sein können, sie müssen aber trotzdem auch noch emotional und sie müssen trotzdem auch noch fürsorglich etc. An diesem Punkt wird ein Mann nie vollständig kommen. Und das heißt, Männlichkeit ist immer mit einem Scheitern verbunden, das natürlich dann auch zu einer Enttäuschung führt. Das heißt,
aber möglicherweise auch zur Überkompensation. Nach dem Motto, gerade weil ich das Ideal nicht erreichen kann, versuche ich es durch ein besonders dominantes Auftreten oder besondere Machtansprüche zu kompensieren, oder?
Absolut. Und das ist genau, deshalb bin ich dankbar, dass du das sagst. Männlichkeit ist auch immer Orientierung. Das dürfen wir nicht vergessen. Also es führt ja zu einer Form der Zugehörigkeit, womit dann manche Männer sagen, okay, Männlichkeit ist das, womit ich mich definiere. Alles andere ist mir gar nicht so wichtig, aber mein Mannsein ist mir wichtig. Und das führt natürlich zu einer Überkompensation. Es gab jetzt vor 2 Monaten eine aktuelle Studie der Uni Kaiserslautern, die zum Ergebnis gekommen ist, dass Männer, die ihre Männlichkeit nicht erfüllen können, notwendigerweise das zu Stress und Belastung führt und auch zwangsläufig dann auch zu Gewalt, weil man dieses Ideal nicht erreicht. Also Männlichkeit ist immer auch mit Überkompensation, aber eben dieser Enttäuschung verbunden und diese Enttäuschung muss dann irgendwie kanalisiert werden und die führt zu einer eigenen Verletzung als auch eine Verletzung anderen Menschen gegenüber im Umfeld.
Aber wie kommt es dann, also ich zitiere jetzt mal eine Studie, auch wenn wir hier nicht rumtheoretisieren wollen, Plan International, diese Kinderrechtsorganisation, hat vor einigen Jahren eine sehr groß angelegte Studie gemacht und da haben ein Drittel der Jungen und, also es waren Jugendliche, der Jugendlichen gesagt, sie fänden so ein bisschen Gewalt gegenüber ihrer Freundin schon ganz okay. Also ihr mal so deutlich zu machen, wer eigentlich das Sagen hat und das eben auch mit körperlicher Gewalt. Ich war so erschüttert, als ich das gehört habe und da kann man doch eigentlich schlecht sagen, diese Jungs haben schon so viel Enttäuschung mit ihrem Männlichkeitsbild erlebt und deswegen finden sie Gewalt völlig okay, sondern wo kommt das her?
Was ich damit sagen will, ist, glaube ich, wenn wir über Männlichkeit sprechen und mit dieser Enttäuschung, heißt es ja im Prinzip erstmal, dass wenn wir merken, dass Männlichkeit oder wir das, dieses Ideal von Männlichkeit nicht erreichen können, im Sinne von, ich habe einen Anspruch zum Beispiel auf Körper von Frauen, ich habe einen Anspruch auf eine Gewaltanwendung, wenn das nicht erreicht oder diese Form nicht erreicht werden kann, dann meine ich das mit dieser Kanalisierung, dass dieser Vorstellung, dieser Anspruchshaltung, Besitzdenken und Kontrolle auszuüben, natürlich dann auch auf die Personen ausgeübt wird, die einem auch im Nächsten stehen zum Beispiel oder auch nah sind vor allem. Und diese Studie hatte ich auch gelesen, ich war nicht überrascht, aber ich war zumindest in der Form sehr überrascht, weil diese Zahlen ja schon keine gleich tendenziösen sexistischen Überzeugungen sind. Gewalt letztendlich manifestiert werden. Ich spreche natürlich immer aus einer pädagogischen Perspektive. Ich sage natürlich einerseits, wir müssen das irgendwie ernst nehmen, wir müssen damit rechnen und damit arbeiten. Aber auch das ist eine Realität, wir werden nicht mit allen Jungs arbeiten. Also es gibt ja manifeste antifeministische Weltbilder, auch unter Frauen zum Beispiel, aber auch unter Jungs, die werden wir durch pädagogische Arbeit zum Beispiel nicht erreichen können. Das sind Leute, die...
Warum nicht?
Naja, weil diese sexistischen, antifeministischen Weltbilder schon so manifest sind, dass es dann auch...
Auch bei Jugendlichen.
Auch bei Jugendlichen, auf jeden Fall. Also einerseits, weil es natürlich da auch viel mit so einer Wissenschaftsleugnung zu tun hat. Also da ein Stichwort, mit welchen Gegenargumenten kommen wir eigentlich. Zweitens ist es auch dann nicht nur eine Frage von, wie können wir sie über Männlichkeit erreichen. Das sind natürlich auch Leute, die sich sehr stark in Feindbildern und ideologisiert manifestiert sind. Das heißt, Feindbilder von, ich lasse mir von dir sowieso nichts sagen und... Also die kommen quasi nicht aus ihrer Filterbrase heraus, aber in der Mitte, und das zeigen auch Studien, gibt es sehr viele, die genauso, wie du gerade sagtest, so ungefähr was mit Gleichberechtigung anfangen können, aber manchmal diese Diskurse nicht so verfolgen können. Da ist es die Aufgabe, die von der Radikalisierung auch abzuhalten. Aber diese Gewalt entsteht immer dann, wenn diese Anspruchshaltung auf einen Besitzdenken aufgebrochen wird. Und es hat natürlich auch damit was zu tun, dass natürlich viele... dass wir und die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so sehr verändert haben, dass Frauen in Beziehung zu Männern nicht mehr so angewiesen sind. Und das ist dann auch
ja,
so
ein und außerdem die Nase voll davon haben, absolut, dass die Kerle nichts begreifen, häufig.
Absolut, 100%.
Und aber lass uns doch nochmal an dem Punkt bleiben, weil ich das wirklich nicht verstehe. Wir haben Jugendliche. Was ist denn deiner Erfahrung nach der Auslöser für diese Männlichkeitsbilder, die eben auch sehr schnell zu Gewaltvorstellungen oder Besitz und Macht und Herrschaftsvorstellungen führen. Kommt das eher aus dem Elternhaus oder ist es wirklich der Verdacht, das ist alles Social Media?
Ja, ich glaube, du bist da, also das ist eine Sache, die genau in der Komplexität auch, glaube ich, wichtig ist, das auch anzuerkennen. Social Media spielt definitiv eine Rolle. Wir wissen das auch. Also ich mache ja auch diese Fortbildung an Schulen und auch mit Eltern. Wir wissen zum Beispiel, dass Social Media der primäre Lern- und Sozialraum auch für Jugendliche geworden ist und dass dadurch Geschlechterbilder transportiert werden, das steht außer Frage. Aber ich hatte anfangs dieses Zitat genannt von Paul Scheibelhofer, der sagte, Männlichkeit ist immer auch Ergebnis sozialer Machtverhältnisse. Das heißt, gerade zum Beispiel bei denjenigen Jungs, die in ihrer Jugend zum Beispiel Gewalt erfahren haben, Gewalt gesehen haben in der Familie, die neigen eher zum Beispiel zur Gewaltanwendung. Dann gibt es noch die Frage, welche Zugehörigkeit gibt es eigentlich? Also welche soziale Zugehörigkeit? Wie steht es um auch eine soziale Positionierung? Wie steht es aber auch zum Beispiel um den Bildungsgrad der Eltern? Wie steht es aber auch um Armutserfahrungen beispielsweise? All das spielt auch dazu oder spielt eine Rolle darin, wie wichtig auf einmal das, was du eben korrekterweise sagtest, mit dieser Überkompensation und diesem hypermaskulinen Auftreten. Also wo hole ich mir eine soziale Zugehörigkeit? Wo kann ich mir auch eine Selbstwirksamkeit abholen? Und das heißt, in dieser Gemengenlage spielt die soziale Frage eigentlich mit die wichtigste, ist die wichtigste Komponente. Das heißt, wir können es nicht nur singulär auf Social Media und auf das Elternhaus, aber das Elternhaus spielt natürlich auch eine Rolle. Dann spielt aber auch die Rolle, was ist Schule für ein Ort? Welche Rolle spielt Schule im Sinne von, wie kann es, stärkt es mich oder reproduziert es die Machtverhältnisse, die ich sowieso schon erlebe? Und dann haben wir natürlich das Elternhaus und dann haben wir natürlich auch eine Popkultur. Dann haben wir aber auch eine Politik, die auch Rahmen vorgibt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ganz, ganz aktuell über Männlichkeitsbilder sprechen, dieses Sprechen von, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten, die Jungen müssen mehr arbeiten, die sind irgendwie alle faul geworden, dann kann man das auf einer sozialpolitischen Ebene kritisieren, aber gleichzeitig gibt es uns ja auch eine Linie vor von, wir müssen alle mehr arbeiten und Arbeit wird deutlich wichtiger. Und wir wissen aus Studien, dass Arbeit die konstitutive Säule für männliche Identität auch ist. Und wenn das dann weiter gefördert wird, wo kommen wir an den Punkt, wo wir dann sagen können, bitte mach doch mal Teilzeit, mach doch mal Elternzeit etc.
Also, kümmere dich um deine Kinder.
Kümmere dich um deine Kinder, übernehm auch mal Care-Arbeit. Also das ist immer so ein gegenläufiges Arbeiten, wo wir total viel erwarten, aber auf politischer Ebene, und da kommen wir später noch dazu, so viel Gegenläufiges passiert. Plus noch, dann kommt natürlich die Frage nach Wehrpflicht und Militarisierung dazu, die natürlich auch Orientierungsrahmen gibt.
Aber weißt du, was mich an der Politik am meisten wirklich empört, bitte, und das seit Jahren, dass immer wenn es zum Beispiel einen ganz brutalen Fall von Gewalt gegen Frauen gibt oder wenn die neuen Gewaltergebnisse, also die Zahlen der Polizei, vorgestellt werden, dann stellt sich die Politik hin und sagt, wir müssen Gesetze verschärfen, wir müssen dies tun, wir müssen das tun. Ich habe es noch nie erlebt, oder nein, ich muss es etwas einschränkend sagen, ich habe es so gut wie noch nie erlebt, dass PolitikerInnen sich hinstellen und sagen, wir haben ein Problem mit dem Männlichkeitsbild in unserer Gesellschaft. Und da müsste man ja eigentlich ansetzen. Also wenn man von Prävention redet, was Gewalt angeht, wenn man davon redet, dass man Jugendliche nicht in dieses Fahrwasser kriegen will, dann geht es doch genau um diese Männlichkeitsbilder. Warum traut sich die Politik nicht, verdammt nochmal, zu sagen, Männer, wir haben ein Problem und wir Frauen haben ein Problem mit euch. Denkt doch mal drüber nach.
Ich kann jetzt eine sehr polemische Antwort geben.
Oh ja, bitte.
Aber naja, ich versuche, wir sind ja hier so.
Ja, ne? Du bist gelassen also, und vernünftig. Nee,
ich finde deine Empörung, die ist extrem berechtigt und ich glaube, ich trage genau diese Art von Empörung, wie auch viele andere, immer mit mir herum. Es hat einfach damit zu tun, dass natürlich diejenigen Männer in der Politik, die sowas sagen würden, sich selbst in die Pflicht nehmen müssen. Und das würden sie nicht tun, weil das würde bedeuten, dass sie natürlich auch in vielen Aspekten, wo sie Politik machen, abtreten müssten.
Aber auch Frauen sagen es nicht, außer ab und zu mal eine Grüne oder eine Linke.
Da sind schon genug Leute, die da sagen. Ich finde aber, ein Beispiel, um zu geben, was ich total spannend finde, ist, dass, das hatte ich in einem Artikel im Freitag mal geschrieben, wo es auch um Colin Fernandes, Christian Ulmen ging, dass es zum Beispiel Alexander von Bellen, der österreichische Präsident, geschafft hat, im Vorfeld des 8. März zum Beispiel zu sagen, wir Männer müssen uns verändern, wir Männer sind in der Pflicht. Versus Friedrich Merz hat dann im Rahmen dieser Regierungsbefragung auf die Antwort von Lena Gumnow gesagt, es gibt ein Problem mit digitaler und analoger Gewalt, aber. Und das ist eine ganz andere Haltung. Wenn sich dann, und das meine ich mit dieser Signalwirkung, wenn ein Präsident sagt, wir Männer müssen uns in die Pflicht nehmen, wir haben an uns zu ändern, das sorgt für eine ganz andere Atmosphäre, in dem auch Politik möglich wäre. Und bei Friedrich Merz unter anderem ist es eben so, dass dann, um an sich selbst nicht arbeiten zu können, wird diese problematische Männlichkeit auf eben zum Beispiel migrantische Körper.
Genau, also Friedrich Merz hat ja genau in dem Zusammenhang der Gewaltdebatte gesagt, dann müssen wir ja auch mal darauf schauen, welche Gewalt von den Zugewanderten ausgeht. Und das ist doch eine echt freche und unverschämte Verschiebung. Aber wie ging es dir denn? Ich meine, du bist ein muslimisch-türkisch gelesener Junge gewesen. Du bist geprägt, hast du ja vorhin kurz vorgelesen, von den Vorstellungen deines Vaters. Ich würde mal vermuten, Dein Vater war ziemlich traditionell, was das Männlichkeitsbild angeht. Das merkt man ja schon daran, dass du sagtest, Gefühle kamen nicht vor. Wenn, dann ging er zum Weinen alleine in die Küche. Wie war denn das für dich, als du aufgewachsen bist?
Also wenn man das Buch natürlich weiterliest, ergeben sich auch ein paar Nuancen auch in meinem Vater gegenüber. Aber um das nur klarzustellen, es gab bei uns eine sehr klare Rollenverteilung. Also mein Vater war derjenige, der gearbeitet hat, der das Geld nach Hause gebracht hat. Und meine Mutter hat ein paar Nebenjobs gehabt, hat als Putzkraft gearbeitet zum Beispiel. Und es war eine Situation, in der ich mich aber auch nicht so wirklich verwirrt darin gefühlt habe, weil mein Umfeld, auch meine deutschen und meine ganzen italienischen und rumänischen und spanischen Freunde, die sind in ähnlichen Konstellationen aufgewachsen. Also ich habe das nicht als Anomalie verstanden. Was ich aber verstanden habe, ist, dass es ein ganz großes Problem in meiner Familie damit gab, einerseits überhaupt zu sehen und anzuerkennen, oder für mich zumindest, für mich anzuerkennen, dass mein Vater total viel Dominanz ausstrahlt und auch Entscheidungen trifft. Und
das, hattest du keine Angst vor ihm?
Natürlich. Und gleichzeitig habe ich aber immer gespürt, und das war das, glaube ich, das, was mich als kleiner Junge immer wieder so inspiriert beziehungsweise auch ermutigt hat. Ich weiß und wusste, in welchem Kontext er viel geweint hat, viel Zärtlichkeit und Verletzlichkeit gezeigt hat. Das ist ja eigentlich der Grund, wieso ich dieses Buch überhaupt schreiben konnte, weil es diese Momente gab. Aber ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es klare Rollenverteilungen gibt, in denen auch meine Schwester natürlich, die älter war als ich, weniger Freiheiten genoss wie als ich. Ich konnte, habe durch meine Schwester lesen und schreiben gelernt. Also ohne ihre komplette Zuarbeit hätte ich das, würde ich das alles hier gar nicht machen. Insofern, aber ich habe natürlich auch gespürt, dass es auch ein Arrangieren mit diesen Rollen natürlich gab, zwangsläufig. Aber ich habe früh gemerkt, auch im Kontext, weil mein Vater war Türkischlehrer, also er hatte im Prinzip alle türkischen Jungs immer in seinem Unterricht über 30 Jahre hinweg, dass aber auch diese Sprache der Gewalt diesen Körpern gegenüber sich bis heute irgendwie durchgezogen hat. Also auch diese Erfahrung von, wir sagen ja immer, wir sind Ausländer, wir waren Ausländerkind, da gab es dieses Wort wie Migrationsgeschichte gar noch nicht. Wir waren Ausländerkinder und wir waren Ausländer. Und das war für meinen Vater einerseits total wichtig, wir sind Ausländer, aber auch wir sind Ausländer, weil die Deutschen uns nicht mögen. Und das meine ich jetzt nicht aus so einer antagonistischen Perspektive, sondern das war die Realität. Ich bin als Kind von Ausländerbeiräten und Kulturveranstaltungen aufgewachsen. So, ich weiß, was es heißt, jedes Wochenende nicht mit Deutschen abzuhängen, sondern bei türkischen Familien zu hängen. Ich glaube, die Gleichzeitigkeit, einerseits mit traditionellen Rollenbildern aufzuwachsen zu sein und gleichzeitig mit der Erfahrung konfrontiert zu sein, dass ich nie ein Justus, sein konnte.
Welche Rolle hat deine Mutter dabei gespielt?
Meine Mutter war die wichtigste, glaube ich, im Kontext von, ich habe immer sehr gespürt, an welchen Punkten meine Mutter sehr stark auch gehadert hat mit dem Rollenbild, sehr stark auch damit gehadert hat, wie mein Vater aufgetreten ist. Und gleichzeitig habe ich aber für mich immer wieder gedacht, okay, nee, das nehme ich jetzt nicht so ernst. Das war für mich tatsächlich ein großer Lernprozess zu denken, nee, mein Vater wird schon recht haben, wenn er meiner Mutter irgendwie das abspricht oder irgendwie ihre Meinung nicht wirklich wertschätzt oder sowas. Also diese Momente gab es auf jeden Fall. Das war der Grund, wieso ich...
Aber hat deine Mutter dich denn in dem Jungs- und Männlichkeitsbild, das dein Vater versucht hat, dir zu vermitteln, hat deine Mutter dich darin bestärkt oder war sie eher die Gegenkraft?
Es gab auch da Nuancen.
Also mit Friedrich Merz zu reden, warst du ein kleiner Pascha.
Also der Begriff Pascha ist tatsächlich ein Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin, aber nicht in der politisch aufgeladenen und orientalistischen Haltung. Meine Neffen werden immer noch Pascha genannt. Ich sehe darin auch eine Kritik. Aber natürlich war ich ein kleiner Pascha in dem Moment, so ist es nicht. Aber es ist, also meine Mutter war insofern ein Gegenbild, weil sie mir in dem Moment, wo dann zum Beispiel mein Vater mal aus dem Haus war oder sowas und seine Zigarette draußen geraucht hat, immer mal wieder auch gesagt hat zu Anne, guck, was dein Vater macht, ich hoffe, du wirst nicht so. Aber natürlich gab es da auch nur ein begrenztes Gegenarbeiten, so auch von meinem Vater gegenüber. Ne? Das darf man vielleicht jetzt nicht vergessen, aber ich erinnere mich an eine Sache, ich habe früher relativ lange lateinamerikanische Tänze getanzt, also wirklich enges Paillettending, ne? Absatzschuhe. Und da hat sich meine Mutter immer total darüber gefreut, dass ich das getan habe. Und in einem Raum voller Jungs und Mädels, die dann über diese Tanzfläche gefegt sind. Und da war meine Mutter immer in der ersten Reihe, hat Kaffeekuchen getrunken und hat sich total gefreut, dass ich das getan habe. Und das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall darin bestärkt hat, auch alternative Wege darin zu gehen.
Wenn du von deinem Vater erzählst und den hierarchischen Verhältnissen bei euch zu Hause. Was denkst du denn, wer profitiert eigentlich von patriarchalen Strukturen?
Ja, das ist immer, glaube ich, eine spannende Frage. Also jetzt im Kontext meiner Familie, wenn man es jetzt so sehr plastisch sieht, war das natürlich mein Vater. Also im Sinne von, oder auch ich in dem Moment, weil meine Meinung immer wichtiger war, meine Freiheiten vielleicht oftmals deutlich mehr gewertschätzt wurden. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, dann der Aspekt davon, dass ich gelernt habe, dass natürlich die patriarchalen Strukturen auch eine Zurichtung von Männern bedeutet, weil sie selber sich nicht freier von Rollenbildern bewegen können, ihnen ein Verbot von Gefühlen und Emotionalität auferlegt wird, das natürlich dann auch dazu führt, dass man innerlich denkt, so okay, das ist der Weg, den ich gehen muss, aber ich kann nicht ich selbst sein. Und auf der einen Seite gibt es natürlich auch eine Zurichtung von für Jungs und auch Männer, weil ihnen zum Beispiel ein Verbot von Emotionalität auferlegt wird, das auch natürlich dazu führen kann, dass man sich auch mit Seiten, die vielleicht mehr einem selbst gehören, ne? Nicht jeder Mann ist aufgewachsen und will ein Fels in der Brandung sein, das muss doch auch überhaupt nicht sein, aber dass man ständig in dieser Vorstellung hinterherläuft und das natürlich auch dazu führt, dass man Anteile an sich irgendwie verbietet. Das heißt, die patriarchalen Strukturen machen ja genau das, sie richten im Prinzip alle zu, aber auf einer Gewaltebene, manifester Gewalt, wir sprechen ja die ganze Zeit auch von Femiziden, führt das natürlich dazu, dass die patriarchalen Strukturen Dominanzverhältnisse manifestieren, in denen es natürlich nicht nur auf politischer oder beruflicher Ebene für Frauen schwerer wird, sondern dass sie auch dafür bestraft werden, zum Beispiel Anspruchshaltung und Besitzdenken von Männern irgendwie zu hinterfragen und das dann auch zu Gewalt führt. Wir kennen ja diese Zahlen, aber ich spreche jetzt mal aus der pädagogischen Perspektive im Austausch. Ich merke, wie groß auch das Verlangen auch unter Jungs ist, darüber zu sprechen, was macht das eigentlich mit mir? Weil wir glaube ich, machen immer den Unterschied zwischen, es gibt gewisse Begrifflichkeiten und Diskursbegriffe wie Krise der Männlichkeit, den ich total ablehne. Aber wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen, dass diese patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, zu gewissen strukturellen Hürden und Effekten zu Männern führen, die zu realen Problemlagen führen. Wir kennen Suizidzahlen, wir kennen Depressionszahlen bei Männern, wir kennen aber auch die fehlende Gesundheitsvorsorge zum Beispiel.
Ja, du hast ja in allem recht. Ich kann da immer nur nicken. Aber wie kommt es dann? Mhm. Also Männer haben Probleme und merken es auch. Sie merken eigentlich auch, dass sie einem Ideal von Männlichkeit nicht nachkommen können. Aber selbst wenn sie keine Machos oder Sexisten sind, gibt es ja viele Männer, die aggressiv reagieren, wenn Begriffe wie Patriarchat oder ihre Privilegien oder toxische Männlichkeit fallen.
Also jetzt mal ganz ruhig. Ich erkläre euch das jetzt mal.
He's Mr. Know-it-all.
Wenn ihr ständig mit Begriffen wie Patriarchat, Privilegien oder toxische Männlichkeit kommt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass Männer aggressiv reagieren. Das ist doch kein Gesprächsangebot. Das ist ein Angriff auf uns, auf alles, was wir sind, auf unsere Väter, unsere Söhne, unsere Art zu reden, zu arbeiten, zu lieben, Auto zu fahren und die Grillzange zu halten. Nur weil es ein paar durchgeknallte Männlichkeitstypen gibt, macht ihr uns alle fertig? Ihr sagt zwar, ihr meint Strukturen, aber ihr meint uns. Und natürlich sollen wir dann erstmal tief durchatmen, reflektieren, zuhören, Platz machen, Macht abgeben, Sprache ändern, Gefühle zeigen, Care-Arbeit übernehmen und uns dabei bitte nicht so anstellen. Aha, klingt für mich schon sehr danach, als wolltet ihr uns weghaben. Was ihr wollt, ist ein Mann, der an sich verzweifelt, der fragt, ob er gerade zu viel Raum einnimmt oder sich in Luft auflösen soll. Früher war ein Mann einfach ein Mann. Heute ist er ein Problem.
Ja, es sind so viele Dinge, die, also es gibt Formulierungen und Aspekte von dem, wo ich auch aus einer pädagogischen Perspektive total andocken kann. Aber dann gibt es wiederum auch eine Schärfe in der Wortwahl, die ich auch kenne. So, ich müsste das, glaube ich, jetzt nochmal vorweg haben. Ich glaube, Frage nach Gesprächsangebot oder auch nicht. Und es gibt die einzelnen Männer, aber ihr meint ja eigentlich Strukturen.
Und ihr wollt, dass wir verzweifelt sind.
Also ich glaube, eine gewisse Verzweiflung gehört schon auch dazu. Also wenn wir darüber nachdenken, wie oft Frauen zum Beispiel an Männern und männlichem Verhalten verzweifelt haben, ist es, glaube ich, schon auch okay, dass Männer in einer gewissen Form auch daran zweifeln, und auch nur Zweifel daran haben, dass das, was ihnen mit Männlichkeit vorgegeben wird und vorgegaukelt wird, im Prinzip auch zu einer Verletzung ihnen selbst führt. Der toxische Männlichkeitsbegriff ist immer so ein Klassiker. Der wird mit dem, über den spreche ich auch viel, weil ich weiß, da gibt es extrem viele Reflexe dazu. Und da habe ich, sage ich auch immer, es ist total wichtig, dass wir über den Begriff sprechen, weil und auch fragen, nicht nur woher der Begriff so aus einer theoretischen Perspektive kommt, sondern warum der auch zum Beispiel von vielen Frauen zum Beispiel genutzt wird, weil sie zum Beispiel jetzt einmal ein Wort gefunden haben, um auf die Probleme, die von Männern durch ihre sozialisierte Männlichkeit geführt werden, die haben da einen Begriff für.
Das Gift.
Egal mal auf dieses Gift, aber es geht darum zu sagen, Männer, es gibt Dinge, an denen ihr arbeiten müsst. Und mein Problem ist zum Beispiel auch immer, oder mein Problem in den Diskussionen ist, dass dann gesagt wird, ja, ich schlage ja keine Frauen, deshalb meine Männlichkeit ist gesund. Und das Problem ist darin, dass es immer auch gerade in Fragen von Gleichstellung Männer immer dieses Gefühl haben, Gleichstellung ist ein Nullsummenspiel. Sie haben eine Vorstellung, dass ihnen was weggenommen wird, versus da wird ihnen effektiv nichts weggenommen, sondern da wird eine Ungerechtigkeit
Aber Männer können doch auch gewinnen, wenn es kein Patriarchat mehr gibt.
Bis wir dahin kommen, das ist ja die eine Sache, weil man muss ja, wie du eben schon sagst, es gibt ja Zwischenschritte. Es gibt die eine Sache, man muss erstmal diese Diskursbegriffe in ihrer emotionalen Schärfe begrenzen, um in einen emotionalen Raum, Gesprächsraum zu kommen. Aber meine Aufgabe ist dann eher zu sagen, hey, es ist total wichtig, dass es diese Begriffe gibt. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass es, und da darf man auch, glaube ich, nicht vergessen, eine analoge Face-to-Face Männerberatung, psychologisch fundierte Beratung, geschlechterreflektierte Jungenarbeit, Bildungsarbeit in Schulen, die wissen um diese Begriffe, aber die wissen ja auch ganz genau, zu welchen Reflexen sie führt. Meine Aufgabe ist dann erstmal, diese Begrifflichkeiten anzuerkennen, auch, so blöd es auch klingt, auch anzuerkennen, dass es zu einer Reflexhaltung führt, aber dann eben, und das ist ja das, was wir als pädagogisches Fenster bezeichnen, nur weil die so argumentieren, sind das nicht sofort Antifeministen, das sind Leute, mit denen wir jetzt arbeiten können, weil da ist eine Verunsicherung, da ist auch ein Unwissen dahinter. Aber ich sage trotzdem, wir dürfen nicht den Fehler machen, nur zu denken, ich schlage keine Frauen, meine Männlichkeit ist automatisch gesund. Weil nur weil du keine Frauen schlägst, heißt das, dass du zum Beispiel keine Täter-Opfer-Umkehr machst, dass du nicht manchmal in der Situation bist, wo du eine Anspruchshaltung auf Sex vielleicht entwickelst, wo du so ein Konkurrenzdenken bist zum Beispiel die ganze Zeit. Also auch das spielt ja mit rein. Insofern da
ist. Oder wo du denkst, meine Frau ist dazu da, dass sie mir den Hintern hinterher trägt.
Ganz genau.
Und den Hintern der Kinder.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist, da fehlt es dann auch an Wissen, aber es fehlt natürlich auch eben an einem Angebot, das sich weg von dieser Schärfe begegnet. Aber um das vielleicht so klarzustellen, ich finde es total wichtig, weil diese Wut, die da geäußert wird, auch durch diese Begriffe und auch diese Sprache, die ist ja total berechtigt. Und das müssen Männer verstehen. Weil es gibt ja dieses sehr dieses wichtige Zitat von Margaret Atwood: Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen, und Frauen halt haben Angst, dass sie sterben. So, und das ist ein manifester Unterschied in der Art und Weise, wie wir uns in den Geschlechtern begegnen. Weil wenn Männer nicht mit Begrifflichkeiten umgehen können, wo gehen wir denn da hin?
Aber Sie setzen ja Begriffe auch als Waffe ein. Also zum Beispiel in der Manosphäre. Also wir reden jetzt nicht von den ganz, ganz schlimmen Geschichten, wo Männer sich im Netz verabreden, um sich darüber auszutauschen, wie man am besten Frauen vergewaltigt. Oder wo sie noch lange vor Gisèle Pelicot, wurde das ja bekannt, Netzwerke gegründet haben, wo sie Videos austauschen, wie sie Frauen betäubt haben aus ihrem Umfeld und dann vergewaltigen. Wenn wir das mal weglassen, sondern uns sozusagen den Alltag anschauen. Auch da gibt es ja eine ganze Reihe Männer, vor allen Dingen auch junge Männer, die zu dieser Manosphäre, du hast es vorhin erwähnt, tendieren und das irgendwie gut finden. Auch geil finden, dass Männer sich dort über Frauen erheben.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic: kostenloses Konto mit Karte, 2% Zinsen, investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Wie kommt das? Also was steckt denn dahinter? Was macht diese Manosphäre so attraktiv?
Ich versuche mich kurz zu halten. Also die Manosphäre beruht quasi auf so zwei grundlegenden Prämissen. Nämlich einerseits, wir haben eine männliche Überlegenheit. Auf der anderen Seite diese Haltung, dass der Feminismus den Männern ihre Männlichkeit und ihr Mannsein absprechen und
Schwanz ab.
So würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber es geht im Prinzip darum, dass es eine natürliche Ordnung gibt, in der Männer übergeordnet sind und Frauen sich fügen müssen. So. Und es gibt sehr viele Studien dazu, die zum Beispiel sagen, bei der Manosphäre geht es eigentlich manchmal wenig oder deutlich weniger um Ideologie, sondern mehr um die Frage, was kann mir als Mann eine Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Orientierung geben? Das heißt, in Phasen, in denen manifest auch zum Beispiel Jungs Unsicherheiten verspüren, ne? Welches Leben werde ich zum Beispiel leben? Welches Auto werde ich fahren? Welchen Job habe ich? Also diese...
Welche Frau bekomme ich
oder auch nicht? Also diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu wissen, in welche Zukunft und nach welcher Zukunft ich mich orientieren kann, die löst sich so ein bisschen auf. Und hinzu kommen natürlich auch gesellschaftliche und politische Krisen. Die Klimakrise, Zukunftsängste spielen eine große Rolle. In diesem Vakuum geben diese Manfluencer unter anderem sehr einfache Antworten auf sehr komplexe gesellschaftliche Verhältnisse. Also sie geben ihnen ein Versprechen ab, das im Prinzip darauf beruht, du musst dich nur darauf besinnen, was früher einmal gut war. Aber sie machen ein Versprechen, das im Prinzip total paradox ist, weil auch früher ging es Männern richtig scheiße. Nur weil sie da eine Ordnung hatten und eine Vorstellung von Sicherheit, hieß das nicht, dass es Männern besser ging. Insofern...
Das heißt, diese Manfluencer, die knüpfen an Einsamkeit, Kränkung, Orientierungslosigkeit, Abstiegsangst, sexuelle Unsicherheit.
Ganz genau. Und die versprechen im Prinzip, und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Rechtsextremismusforschung, wenn wir ja viel auch über so abgehängte rechtsextreme Jugendliche sprechen, da geht es deutlich weniger um Ideologie, sondern mehr um das Gefühl, da darf ich jemand sein. Da spricht mir jemand auch nicht etwas ab. Was zum Beispiel ein Maximilian Graf von der AfD auch ganz strategisch macht, ist nämlich, du bist ein echter Deutscher,
und ein echter Mann.
Ein echter Mann, du bist rechts und darauf stehen auch die Frauen. Das heißt, er geht auch nicht mit einer Defizithaltung ran, sagen, der gibt denen ein Gefühl von, du bist wer, du darfst auch jemand sein. Aber eben, er lädt dann natürlich mit antifeministischen und rassistischen Klischees etc. auf.
Und immer mit Dominanzverhalten.
Also da wird an eine Vergangenheit suggeriert, die vermeintlich, obwohl diese Jugendliche die Vergangenheit gar nicht in so der Form kennen, suggeriert, das ist das, wo Männer noch das Sagen haben und das ist die Ordnung, die wir dir versprechen, weil sie frei von Komplexitäten ist. Aber die Welt ist komplex.
Aber wie erreichst du hast vorhin schon gesagt, es gibt Jugendliche, die kann man nicht erreichen. Hm. Ich denke, eine ganze Reihe von denen ist ja noch nicht völlig
total
verdorben.
Richtig.
Was sagst du denen? Und es reicht ja auch nicht, wenn man zum Beispiel als Eltern sagt, jetzt nicht mehr auf diesem Social-Media-Kanal oder wenn da bestimmte Inhalte gelöscht werden oder Verbote ausgesprochen werden.
Auch da gibt es eine große Antwort. Ich mache ja diese Arbeit schon ein bisschen länger und ich habe einen guten Eindruck auch von Eltern, ich habe einen guten Eindruck von Lehrkräften, als auch einen guten Eindruck von SchülerInnen. Das Wichtigste ist, glaube ich, was ein grundsätzliches, und das mache ich gar keinen Vorwurf, sondern es ist eine strukturelle Beobachtung ist, dass es an Medienkompetenz fehlt und an Räumen für Medienkompetenz. Da geht es oftmals weniger erstmals zu sagen, wir müssen alles verstehen. Natürlich, da geht es auch um Wissensvermittlung. Also, wer sind die Akteure, was machen die, wie sprechen die an, was sind Ästhetiken, was sind Sprachen zum Beispiel. Aber es geht darum auch um die Frage, wie schaffen wir überhaupt als Eltern, Schule und als SchülerInnen selbst ein gemeinsames Gesprächsangebot zu schaffen. Und da hilft es, was ich am Anfang sagte, gar nicht zu sagen, oh mein Gott, was guckst du da von Andrew Tate, das darf ja gar nicht sein. Von wegen, warum findest du das eigentlich interessant? Was gibt dir das? Und auch der wichtige Hinweis ist, wir wissen aus Studien, dass dass es wenige Minuten dauert, bis man mit sexistischen Inhalten konfrontiert ist, aber eine manifeste Radikalisierung mehrere Monate durchlaufen muss. Das heißt, in diesem Zwischenraum gibt es Möglichkeiten zur Intervention. In Taiwan beispielsweise gibt es das Problem ein bisschen weniger, weil es staatliche Interventionen dazu gab, Desinformation und Fake News anzugehen. Und was die Manosphäre macht, ist ja vor allem Desinformation und Fake News letztendlich. Da gibt es Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen wir auch Medienkompetenzen stärken. Wir müssen aus einer jetzt didaktischen Perspektive zum Beispiel auch gemeinsam in diese Räume gehen und über diese Videos sprechen. Also auch die Lebensrealität noch deutlicher in den Schulalltag bringen. Ich hatte jetzt als letzte.
Oder brauchen wir, Anil, brauchen wir vielleicht auch mehr Geschichten über Männer, die eben zweifeln, die scheitern, die trauern, die pflegen, die liebevoll sind, Verantwortung übernehmen?
Das brauchen wir in jedem Fall und ich merke das auch in den Gesprächen, dass, weil mein erster Zugang ist immer, ich habe so eine Collage an Männern und da sind sehr unterschiedliche Männer dabei und dann gibt es ein ganz großes Gespräch, also dieser Drang.
Und dann sollen die Jungs entscheiden, welcher Mann sie gerne sein wollen?
Zum Beispiel, genau, ja. Und dann ist
toll. Ganz, sag mir mal nur drei, ganz kurz, drei Männertypen, die du da hast.
Also als zum Beispiel von Pedro Pascal, den Schauspieler, dann haben wir aber auch eine Person wie Till Lindemann, also als Gegenargument, und Arda Saci. Arda Saci ist dieser Extremsportler, der jetzt ganz viel durch die Gegend gejoggt ist. Und da gibt es so ein Sprechen und so ein Verlangen und so einen Drang zu sagen, der Typ gibt mir was. Davon schneide ich mir eine Scheibe von ab. Und was du aber sagst, wir brauchen ganz unbedingt Gegennarrative. Wenn du mir diesen Werbeblock erlaubst, ich habe genau dazu ein Buch geschrieben mit Paul Bodowski gemeinsam, das bei Hansa erscheint, da geht es um die 30 Real Boys. Wir machen ein Angebot. Also nicht zu sagen, Männer sind die einzigen Vorbilder für Jungs. Im Gegenteil. Aber wir machen erweitern die Palette. Und da sind 30 Männer dabei, von Pedro Pascal bis Kurt Cobain, bis zum Beispiel auch einem 104-jährigen alten Australier, der für frierende Pinguine Pullover strickt.
Nein.
Ganz ist kein Scheiß.
Das bricht einem ja das Herz.
Aber genau sind das die Erzählungen. Und da geht es uns nicht darum zu sagen, das sind die perfekten Männer. Weil perfekte Männer wird es selten geben, wie es perfekte Menschen gibt. So, auch das ist eine Realisierung. Aber wir brauchen Erzählungen von, welchen Beruf könnt ihr eigentlich erleben? Warum sind so Kleinigkeiten, die ihr denkt, ach, das ist nicht so wichtig, trotzdem wichtig in der Erzählung? Also es trifft auf eine Zeit, wo wir auch keine Gegennarrative anbieten und auch nicht von positiven Vorbildern erzählen, weil es natürlich auch so aus einer feministischen Perspektive manchmal ein bisschen kritisch sein kann, zu sagen, ach, die Männer brauchen nur Vorbilder. Aber wenn man in den Räumen ist, in den Austauschen, dann merken wir, wie wichtig es ist. Weil am Ende sind die wichtigsten und wirksamsten Vorbilder Väter. Väter sind die wichtigsten Vorbilder. Wenn Väter Care-Arbeit übernehmen, gibt es weniger Gewalt. Auch das ist eine Studie. Und wenn sie Feministin sind, wir wissen das alles, aber wir brauchen diese Gegennarrative und wir brauchen vor allem ein Sprechen über diese Vorbilder in einer Art und Weise von wegen, nicht so darfst du nicht sein, sondern so könntest du auch
sein. So könntest du sein und dann ist es vielleicht auch nicht so schwer, eine tolle Frau zu bekommen, denn wir sprachen ja vorhin schon drüber, dass es inzwischen viele Frauen gibt, die sagen, ich habe auf diese Kerle einfach keinen Bock.
Und zu Recht.
Was würdest du den Frauen entgegnen, die sagen, wir haben einfach mit euch keine Geduld mehr. Es reicht.
Ich würde sagen, ihr habt absolut einen Punkt und ich weiß das und das ist eine Sache, die berechtigt ist. Punkt. Ich würde gar nicht Frauen etwas sagen, sondern ich würde mir selbst, glaube ich, eher die Frage stellen, wie schaffe ich es selber in meinem Wirkungskreis, mit Jungs ins Gespräch zu kommen, damit sie sich so verändern, dass sie auch eben zärtlicher sind, dass sie fürsorglicher sind, dass sie solidarischer werden. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, Frauen irgendwas zu entgegnen, sondern meine Aufgabe ist, das hatte mal J.J. Bohler gesagt, meine Verantwortung liegt mit den Männern. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil da diese Gespräche deutlich wichtiger sind. Das würde ich mir quasi selbst sagen.
Ja. Vielen Dank, Anil. Es war sehr schön, dass du da warst. Und ich hoffe, deine Botschaft kommt bei möglichst vielen Männern an.
Dankeschön für
die Einladung. Und auch bei Frauen.
Danke für die Einladung und auch danke für deine Arbeit.
Frauen spielen auch in den Medien eine untergeordnete Rolle, aber nicht hier bei mir. Und da hat sich doch gerade Nella Wakowska aus der Ukraine bei mir gemeldet.
Hallo liebe Bascha, Nella Wakowska hier aus Kiew. Schon wieder haben wir eine schwierige Nacht gehabt, voll von russischen Raketen und Drohnen. Und trotzdem bereiten wir uns auf Proteste vor. Wieso? Wegen des neuen Zivilgesetzbuches, das unser Parlament in der ersten Lesung bereits verabschiedet hat. Damit geht es um eine umfassende Gesetzesammlung, die die rechtlichen Beziehungen zwischen BürgerInnen sowie Unternehmen festlegt. Das ukrainische Privatrecht musste reformiert werden, damit es den Normen der EU entspricht. Warum aber seine neue Fassung auf den Begriff gute Sitte aufbaut, deren Vorgänge wir noch aus der Sowjetzeit kannten, ist ein Geheimnis. Selbst die sowjetischen moralischen Grundsätze waren eher eine Beschreibung ohne rechtliche Wirkungskraft, während die gute Sitte zu einem rechtskräftigen, aber undefinierten Prinzip geworden ist, über dessen Inhalt jeder Richter selbst entscheiden dürfte. Das könnte zur Folge haben, dass die Journalistinnen und Korruptionsbekämpfer an ihrer Arbeit gehindert werden könnten, sollte der Richter die korruptionsverdächtigte Person als unsittlich betrachten. Dank guter Sitte wäre jegliche Art von Partnerschaften nur für Mann und Frau zugänglich, was eine Menge von anderen Beziehungsformen und Identitäten ausschließen und Menschenrechte stark eingrenzen würde. Dieselbe gute Sitte würde der Frau verbieten, aus der Ehe auszusteigen, sollte sie schwanger sein oder ein Kind unter einem Jahr haben. Sogar Landraub wäre mit guter Sitte zu rechtfertigen. Sollte die Kommune nicht schnell genug reagiert haben, könnte die Privatisierung ihres Seeufers, Waldes oder Grundstückes als sittlich anerkannt werden. Die Zivilgesellschaft hat keinen Bock drauf. Mitten im Krieg gehen wir schon wieder protestieren. Bitte wünsch uns Erfolg.
Hallo Nella, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wir kriegen ja ständig Nachrichten aus der Ukraine, aber da geht es fast nur um den Krieg und nicht um euren Alltag oder eure Kritik an der Selenskyj-Regierung. Nella Wakowska ist Germanistin und Übersetzerin und lebt in der Nähe von Kiew. Mehr zu ihr findet ihr in den Shownotes. Na Silke, wir warten schon auf dich und die sexistische Kackscheiße. Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich. Dieses Mal wieder mit einem starken Gefühl und ausnahmsweise nicht mit Wut und Verdruss, sondern mit Schadenfreude. Ach, herrliche Schadenfreude, diese wonnige Lust am Versagen anderer. Nicht immer fürs Miteinander förderlich, aber eine unbedingte Empfehlung. So ab und an ein bisschen Schadenfreude und ausgeglichen und fröhlich geht es weiter. Das Schöne an der Schadenfreude, und von daher ist sie ein absolut akzeptables Gefühl, ist der Umstand, dass der Schaden die Richtigen trifft, beziehungsweise den Richtigen. In diesem Fall den Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo, der $65.000 Strafe zahlen muss, nachdem er nach einer Niederlage dem Tennismagazin Clay entgegenmaulte, das Match hätte ein Mann leiten müssen statt einer Frau, denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll und man braucht viel Durchsetzungskraft. Was für herrliche Zeiten, dass ein Mann mit so einer sexistischen Kackscheiße nicht mehr durchkommt und dafür ordentlich blechen muss. Denn $65.000 sind auch für einen Tennisprofi ein Drittel Porsche weniger. Natürlich steht die Frage im Raum, ob Spieler Vallejo ebenso gemosert hätte, hätte er das Match gewonnen. Oder ob er schlicht eine Memme ist, die nicht verlieren kann. Viel interessanter aber ist die Überlegung, die Ansprüche des Publikums an einen Mann zu koppeln. Kann in so einem Tennishirn normalerweise gar nicht genug Ball an einer Frau sein, finden Männer mit Filz in der Birne für gewöhnlich Frauen von zarter Stimmedufte, die ihre Einwände nur zärtlich ans Ohr hauchen, soll das am Court nun unangebracht sein. Klar, das ist es auch. So ein Spiel braucht Ansage und klare Kante. Anna Carvalho wird sie haben, sonst hätte sie nicht den Schiedsrichterinnenstuhl erklimmen können. Aber zurück zum Thema: Männer, die im sportlichen Kontext Frauen sexistisch beleidigen. Für Deutschland lässt sich das wohl nirgends besser und umfangreicher festhalten als an den Anfeindungen, die die Fußballreporterin Claudia Neumann erdulden muss und musste. Sie braucht nur zu atmen und die Männer göbeln raus, was ihnen an Verletzungen einfällt. Und vor allem an Infragestellung der Kompetenz der Reporterin, die bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 als erste Frau ein Fußballturnier der Männer kommentierte. Was für eine Vorstellung, für jedes sexistische Infragestellen, für jede Beleidigung und Schmähung wäre eine saftige Geldstrafe fällig. Und zwar nicht nur für Profis, nein, für jedermann. 5.000 Euro für Gemäkel über ihre Stimme. 10.000 Euro für Forderung, sie solle zurück in die Küche, oder die Behauptung, Frauen seien im Sportkontext fehl am Platze. 20.000 Euro für jede ihre sexuelle Orientierung diskriminierende Äußerung und jede Vergewaltigungsfantasie. Dazu die Summen, die zusammenkommen, wenn man die Schmähung gegenüber Schiedsrichterinnen und Sportlerinnen addiert. Und den anderen Kommentatoren, die es wagen, in die von Männern als ihr Hoheitsgebiet empfundenen Sportarten vorzudringen. So viel Geld, das Frauenhäuser nach vorn bringen würde, das Aus- und Neubauten zulassen würde, Verbesserungen der Sicherheitssysteme und des Frauenschutzes. So viel Geld, das man nützen könnte, um Frauen vor der größten Bedrohung in ihrem Leben zu schützen: Männer. Ich glaube, ich mache mal einen Termin bei unserer Bundesjustizministerin. Es ist ja offensichtlich ein leichtes, die fehlenden Mittel von den Tätern selbst zu bekommen. Man muss dafür nur ein wenig am Bußgeldkatalog schrauben.
Hey, und danke, liebe Silke. Und nein, es ist noch nicht Schluss mit dieser Episode. Es fehlt noch die gute Nachricht. Schließlich bin ich total überzeugt, dass sich die Welt zum Besseren verändern lässt. Heute zeigt sich das am Beispiel, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich bei der FIFA, dem Weltfußballverband. Und weil wegen der Weltmeisterschaft der Männer alle über Fußball reden, tue ich es auch, aber natürlich mit Blick auf Frauen. Denn die FIFA gibt afghanischen Fußballerinnen die Chance auf ein Comeback. Die FIFA hat den Weg dafür freigemacht, dass afghanische Spielerinnen im Exil wieder internationale Spiele bestreiten können. Seit der Machtübernahme der Taliban wurden Frauen und Mädchen in Afghanistan aus dem öffentlichen Leben verdrängt und auch aus dem Sport. Viele Spielerinnen mussten fliehen und ihre Karriere hinter sich lassen. Mit der neuen Regelung können sie nun wieder auf höchstem Niveau antreten und ein Zeichen setzen. Frauen lassen sich nicht einfach ausradieren. Die FIFA schafft einen Raum, in dem afghanische Frauen trotz Unterdrückung sichtbar bleiben und ihre Leidenschaft weiterleben können. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und wollt ihr zum Schluss noch einen visionären Gedanken von der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Coretta Scott King hören? Sie hat gesagt, wenn die Seele einer Nation gerettet werden soll, müssen Frauen ihre Seele werden. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.